Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in der Apostelgeschichte, kommen heute zu Kapitel 19, die Verse 8 bis 12. Apostelgeschichte 19, 8 bis 12. Er, nämlich Paulus, ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, als Thema zu diesem Abschnitt des Wortes Gottes habe ich gewählt, der geradlinige Weg zum Segen, der geradlinige Weg zum Segen. Paulus geht auch in Ephesus als erstes wieder in die Synagoge. Der Grundsatz gilt immer noch, zuerst den Juden, dann den Heiden. Wir können aber eine weitere Tatsache daraus entnehmen. Es gab trotz des Dienstes des Apollos in Ephesus noch keine eigenständige christliche Gemeinde. Durch Apollos waren zwar etwa 12 Männer zum Glauben gekommen, außerdem lebten seit geraumer Zeit Aquila und Priscilla in Ephesus. Die ersten Jünger Jesu mögen sich zum Bibellesen und Gebet damals schon im Haus des Aquila getroffen haben. Sie hielten sich aber auf jeden Fall weiter zur jüdischen Gemeinde. Das mag daran gelegen haben, dass Aquila und die übrigen in ihrem Christusbekenntnis noch etwas zurückhaltender waren. Es lag aber sicher auch daran, dass die Juden in Ephesus erfreulich offen waren für die Botschaft, dass Jesus Christus der Messias ist. Schon beim ersten kurzen Zwischenstopp von Korinth nach Antiochien war Paulus ja in der Synagoge gewesen. Und schon damals, Kapitel 18 berichtet darüber, hatten die Juden ihn gebeten, doch längere Zeit zu bleiben. Dabei hatten sie gewiss längst gehört, dass sich der gefürchtete Christenverfolger Saulus mittlerweile zum mutigen Christusbekenner und Christuszeugen Paulus gewandelt hatte. Paulus hatte aber damals keine Zeit gehabt, hatte aber in Aussicht gestellt, so Gott will, bei Gelegenheit wiederzukommen. Zwischenzeitlich war Apollos eingetroffen, auch er ging in die Synagoge, traf sich mit den Juden, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Das ist in unserem Zusammenhang eine hochinteressante Feststellung. Wir sehen, es hat in Ephesus in der jüdischen Gemeinde eine sehr gründliche geistliche und theologische Auseinandersetzung zwischen Apollos und den Juden stattgefunden. Und die Juden haben sich auf diese ernste Auseinandersetzung eingelassen. Ob mit Öffentlichkeit die Öffentlichkeit der Synagoge gemeint ist oder ob diese Gespräche auch sonst auf den Versammlungsplätzen der großen Stadt Ephesus geführt wurden, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber es waren keine Gespräche im stillen Kämmerlein. Und in diesen öffentlichen Gesprächen bewies Apollos durch die Schriften, dass Jesus der Christus der im Alten Testament verheißene Messias sei. Trotzdem war es nicht zum Bruch zwischen den Jesus-Anhängern und den übrigen Juden gekommen. Das ist wichtig, deshalb führe ich diese Gedanken auch rückblickend auf die vorhergehenden Geschehnisse nochmal aus. Es ist bisher trotzdem nicht zum Bruch gekommen. Das ist sehr bemerkenswert. In Ephesus war also eine erstaunliche Offenheit für Jesus. Und so konnten die Jesusjünger in der Synagoge bleiben, bis Paulus kam. Das dürfte immerhin etliche Monate gedauert haben. Und dann setzt sich diese Offenheit weiter fort. Wir lesen Vers 8, dass Paulus 3 Monate lang, also immerhin rund 12, 13, 14 Sabbate lang, in der Synagoge reden konnte. Es fanden weiter interessierte und offene Gespräche statt, in denen sich Paulus mit den anderen Juden unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Wir haben also eine sehr weitgehende geistliche Überzeugungsarbeit, sowohl von Apollos, dann auch wieder von Paulus. Und erst dann wendet sich das Blatt, Vers 9. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Paulus sondert sich zum zweiten Mal hier von der Synagoge ab. Auch das, liebe Geschwister, ist bemerkenswert. Denn die Synagogengemeinde ist ja die Versammlung des Bundesvolks. Die Synagogengemeinde ist die Versammlung des Bundesvolks, das die Verheißungen Gottes hat. Sich als Jude von dieser Versammlung zu trennen, ist geistlich und theologisch ein weit größerer Schritt, als wenn sich ein Christ heute von irgendeiner Landeskirche oder freikirchlichen Gemeinde trennt. Trotzdem geht Paulus diesen Schritt. Das hat er zuvor in Korinth auch schon getan. Damals war ich nicht näher auf diesen Umstand eingegangen, heute will ich das tun, denn es betrifft die ganz grundsätzliche Frage, die heute viele nicht nur in den Landeskirchen, sondern zunehmend auch in den freien Gemeinden umtreibt. Wo kann ich als Christ noch dabei sein? Wo kann ich durch mein Dabeisein mitmachen? Wann muss eine Trennung erfolgen, um nicht fremder Sünde teilhaftig zu werden? Es ist dabei aufschlussreich, auf die Feinheiten beider Berichte sowohl in Korinth wie auch in Ephesus zu achten. In Korinth lesen wir, als sie aber widerstrebten und lästerten. Als sie widerstrebten. Wir können aufgrund dieser Formulierung davon ausgehen, dass also ein Großteil der Juden, sie, die große Masse, sowohl der Gemeinde wie auch des Synagogenvorstands, das Evangelium ablehnte in Korinth. Das wird bestätigt, wir sehen in Korinth dann, dass die spätere Verfolgung der Gemeinde von den Juden ausging. Die Juden schleppten Paulus vor den Richterstuhl des Prokonsuls und in Korinth wendet sich also der Großteil der Juden gegen das Evangelium. Sie verfolgen mit Hass und mit Feindschaft die Gemeinde Jesu und die Zeugen des Herrn. In Ephesus dagegen lesen wir, als aber einige sich verhärteten. Die griechische Formulierung für einige lässt in der Tat auf eine deutliche Minderheit schließen. Einige. Ein Paar würde man am wörtlichsten übersetzen. Ein Paar. Das ist ganz interessant, liebe Geschwister. In Ephesus waren es nur ein Paar in der Synagogengemeinde, die das Evangelium ablehnten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, also vom Weg der Jesus-Nachfolge gemeint. Da ist die spannende Frage, warum sind diese Paar für Paulus Anlass genug, sich von der Synagoge zu trennen? Ich sehe schon an ein paar Köpfen rauchen, das ist gut so. Ich denke, ein Hinweis steckt in der Formulierung und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg. Der Widerspruch gegen das Evangelium, die Auflehnung und die Lästerung der Jesus-Nachfolge geschieht in der Öffentlichkeit. Und sie wurde von den leitenden Männern der Synagoge offensichtlich nicht eingedämmt, sondern zugelassen. Paulus wurde zwar auch nicht verboten, weiter das Evangelium zu verkündigen, aber innerhalb der Synagoge wurde die gegenteilige Lehre, die Lästerung und die Ablehnung und das Lächerlichmachen des Evangeliums genauso geduldet. Und dann haben wir die Situation, dass die Lästerung der Heilstat Gottes gleichberechtigt neben der Verkündigung des Heils in Jesus steht. Der Glaube an den Messias wird unter diesen Umständen eine beliebige Möglichkeit neben dem Unglauben. Ob ich dem Evangelium glaube oder nicht, wird dann zur Frage des persönlichen Geschmacks. Und genau das ist für Paulus ein untragbarer Zustand. Paulus bringt ja nicht irgendwelchen Heiden die christliche Botschaft. Wenn er auf der Agora predigt, dass da ein Teil zustimmt, ein Teil nicht, war für ihn mit sicher kein Problem. Das hat er nicht anders erwartet. Aber er befindet sich in der Synagoge. Er verkündigt seinen jüdischen Volksgenossen, dass ihr Messias gekommen sei. Nochmal, die Synagoge ist die Versammlung des Bundesvolks. Wo aber zugelassen wird, dass das Heil, das dieser Gott durch den Messias, den verheißenen Messias vollbracht hat, abgelehnt und zerredet wird, da ist nicht mehr Versammlung des Bundesvolks. Da hat Paulus nichts mehr zu suchen. Paulus geht. Die Anerkennung Jesu kann nicht gleichberechtigt neben der Lästerung Jesu stehen. Durch einen Verbleib in der Synagoge hätte Paulus diesen Zustand mitgetragen. Das kommt für ihn nicht einen Augenblick in Frage. Liebe Geschwister, diese Entscheidung wird immer mehr zur Schicksalsfrage auch in unseren frommen Gemeinden. Und deshalb lege ich so großen Wert heute mal auch auf dieses Thema. Denn genau dieser Trend, dem Paulus in aller Entschiedenheit widerstanden hat, wird heute auch in freien Gemeinden immer mehr zur herrschenden Lehre, die Beliebigkeit. Zentrale Glaubensinhalte, biblisch eindeutige Aussagen, werden zu beliebigen Erkenntnisfragen abgewertet. In den Landeskirchen haben wir das schon längst sehr deutlich, und deshalb sage ich, wird es auch für die Gemeinschaftsgeschwister. Und die tappen bereits massiv in die Falle an dieser Stelle. Wir sehen die Tücke des Vorgangs an einer Vereinbarung etwa, die die württembergische Landeskirche vor 10 Jahren mit den Gemeinschaftsverbänden abgeschlossen hat. Das Ziel war dabei von Seiten der Landeskirche, das Abwandern bibeltreuer Gemeinschaftsleute in freie Gemeinden zu verhindern. Die haben erlebt, dass Tausende und Abertausende bibeltreue Landeskirchler in alle möglichen freien Gemeinden abgewandert sind, wollten diesen Trend stoppen und haben nun den Gemeinschaften die Möglichkeit angeboten, innerhalb der Kirche sogenannte Gemeinschaftsgemeinden zu gründen, in denen dann auch Gemeinschaftsprediger kirchliche Amtshandlungen durchführen können. Aber zu welchem Preis? Ich greife aus dieser Vereinbarung, die viele Tücken hat, nur eine raus, die mit unserem Thema zu tun hat. Dort wird nämlich vereinbart, Vertragstext, der da zugrunde liegt dann gewissermaßen, dass Gemeinschaftsgemeinden, nun jetzt wörtliches Zitat, Gemeinden einer spezifischen Frömmigkeitstradition sind, die wie alle Gemeinden der evangelischen Landeskirche auf dem Boden von Schrift und Bekenntnis stehen. Ich hoffe, es raucht wieder in den Köpfen. Was ist damit gesagt, liebe Geschwister? Haben wir verstanden, was mit diesem so schlicht daherkommenden Sätzlein ausgesagt wird? Derjenige, der sich auch nur mit dem Gedanken trägt, eine solche Gemeinschaftsgemeinde zu gründen, muss allererstens offiziell bestätigen, alle Gemeinden der Landeskirche stehen auf dem Boden von Schrift und Bekenntnis. Das ist damit als erstes ausgesagt. Bevor man nur dran denken kann, eine Gemeinschaftsgemeinde zu gründen, muss man den geistlich untragbaren Zuständen der Landeskirche einen Persilschein ausstellen und behaupten und unterschreiben, alles, was hier geschieht, geschieht in Übereinstimmung mit Schrift und Bekenntnis. Es wird ausdrücklich festgehalten, Gemeinschaftsgemeinden werden nicht gegründet, weil es in manchen Gemeinden der Landeskirche einen Mangel an biblischer Lehre oder Treue zu Christus gäbe. Nein, es geht nur um eine spezifische Frömmigkeitstradition. Genau da liegt die erste große grundlegende Falle. Liebe Geschwister, lasst mich mal etwas lapidar sagen, ob die Schwestern in der Gemeinschaft ein Tut oben oder hinten tragen. Das ist eine Frage der Frömmigkeitstradition, das mag die eine so und die andere anders halten. Ob die Brüder mittags zum Mittagessen ein Gläschen Bier oder Wein trinken oder das lieber bleiben lassen, das sind Frömmigkeitstraditionen. Ob wir zum Beispiel Wert legen auf die Stille vor dem Gottesdienst, damit die Geschwister sich sammeln können, ist die gute Tradition dieser Gemeinde. Andere Gemeinden lieben vor dem Gottesdienst eher noch ein etwas fröhliches, unkompliziertes Hallo. Das wäre für uns ungewohnt, aber auch das kann man unterm Stichwort Frömmigkeitstradition einsortieren. Oder ob wir mit Orgel oder E-Piano begleiten. Das sind Frömmigkeitstraditionen. Wenn aber der Sühnetod Jesu geleugnet wird, wenn gleichgeschlechtliche Beziehungen, das, was Gott unter den Fluch und unter die Strafe gestellt hat, gesegnet werden in seinem Namen, wenn Frauen das Pfarramt oder auch den Bischofsstuhl übernehmen, dann sind das keine Fragen einer spezifischen Frömmigkeitstradition. Dann ist hier der Boden von Schrift und Bekenntnis absolut eindeutig verlassen. Unser heutiger Predigttext, liebe Geschwister, deshalb versuche ich das so aufzuzeigen, macht deutlich, unzweifelhaft, Paulus hätte bei einem solchen Treiben niemals mitgemacht. Er hat es in Ephesus eindeutig nicht getan. Dass nur das Abweichen einiger, wahrscheinlich einiger weniger, von der Synagoge geduldet wurde, dass sie sich öffentlich darüber mokiert haben gegen das Evangelium. Alleine das ist für Paulus nicht mehr tragbar. Es muss eine klare Linie herrschen. Und seit etlichen Jahren wird dieser Trend immer mehr beherrschend, auch in freien Gemeinden. Das war ja vor 12 Jahren der wesentliche Grund, weshalb mein Weg in den freien evangelischen Gemeinden nach knapp 3 Jahren schon wieder zu Ende ging. Es ging damals um die Frage der Frau im öffentlichen Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde. Der Älteste wollte damals mehr durchsetzen. Ich habe im Blick auf den eindeutigen biblischen Befund gebremst. Der damals für Pastoren zuständige Bundessekretär wurde eingeschaltet. Und was tat er? Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf. Ich habe den bis dato für einen frommen, bibeltreuen Bruder gehalten, den ich sehr geschätzt habe. Was macht er? Er legt uns ein Papier vor, in dem der Älteste und ich jeweils unterschreiben sollten, dass die Position des anderen biblisch genauso richtig sei wie die eigene. Ich erzähle das deshalb, weil das genau 1:1 unser Thema ist. Das habe ich entschieden abgelehnt. Ich habe ihm gesagt, lieber Wolfgang, das ist schon aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit völlig absurd. Ich kann nicht von einer Sache überzeugt sein und das Gegenteil für genauso richtig halten. Das ist schon verstandesmäßig vollkommener Quatsch. Das kann ich dann tun, wenn das biblische Zeugnis in einer Frage sehr unklar ist. Komme ich nachher nochmal drauf. Aber das kann ich unmöglich unterschreiben in einer Sache, zu der die Bibel an zig Stellen glasklar redet und außer ein paar schwammigen und extrem weit hergeholten Argumenten nichts dagegen zu sagen ist. Ich habe diesen Punkt deshalb breiter ausgeführt, liebe Geschwister, weil es genau eine der großen Gefahren für die Gemeinde Jesu heute ist, vielleicht sogar die große Gefahr schlechthin. Nicht nur Paulus, auch unser großer Reformator Martin Luther hat von einer solchen Beliebigkeit nichts, aber auch gar nichts gehalten. Seine klaren Aussagen dazu werden allerdings heute weitgehend unter Verschluss gehalten. Luther hat zu diesen Fragen, was rechte Kirche ist und wirkliche Gemeinde Jesu, meint er ja damit nicht eine Institution. Wenn Luther in seiner Tradition von Kirche redet, meint er den Leib Christi logischerweise. Hat vieles glasklare dazu gesagt, das heute auch unter Pfarrerkreisen weithin unbekannt ist, weil es einfach nicht ins Thema passt, das man gerne hätte. Ich zitiere mal Luther mit einer Stelle. Er sagt, so ziehen wir den Schluss, dass, wenn es eine christliche Gemeinde gibt, die das Evangelium hat, sie nicht allein Recht und Vollmacht hat, sondern es bei der Seelenseligkeit gemäß ihrer Pflicht, die sie Christus gegenüber in der Taufe eingegangen ist, schuldig ist, zu meiden, zu fliehen, abzusetzen, sich entziehen, von der Obrigkeit, die die jetzigen Bischöfe, Äbte und so weiter ausüben. Gleich wie man, weil man offenkundig sieht, dass sie wider Gott und sein Wort lehren und regieren. Und er fährt fort, so ist also dies zum ersten genügend fest und stark begründet. Und man kann sich darauf verlassen, dass es göttliches Recht sei und für der Seelenseligkeit nötig. Solche Bischöfe etc. und was für Regiment dieser Art gibt, abzutun oder zu meiden. Luther war überhaupt nicht bereit zu akzeptieren, dass es sich beim Anliegen der Reformation nur um eine spezifische Frömmigkeitstradition handelt. Das versucht man uns heute bei der Jungfrauengeburt, beim stellvertretenden Sühnentod und vielen anderen Fragen weiszumachen. Wir dürfen hier nicht einen Millimeter weichen. Und Luther macht deutlich, wenn solche Unklarheiten in einer Gemeinde Einzug halten, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, nur zwei. Entweder diejenigen, die für eine solche Unklarheit die Verantwortung tragen, abzutun, abzusetzen und durch echte geistliche Hirten zu ersetzen. Oder aber, wenn die Verhältnisse in der Gemeinde das nicht zulassen, dann ist diese Gemeinde zu meiden. Genau diese zwei Möglichkeiten. Eine falsche Gemeinde, eine falsche Kirche ist zu verlassen. Es gilt für freie Gemeinden selbstverständlich genauso. Der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn der Kopf einer Gemeinde stinkt und daran nichts zu ändern ist, dann ist die Trennung von dieser Gemeinde geboten. Luther betont zweimal in diesem kurzen Abschnitt, bei der Seelenseligkeit willen nötig. Nicht allein um unserer Seelenseligkeit willen, vertrauen wir dem Herrn zu, dass er uns bewahrt, auch wenn wir in einem geistlich schweren Umfeld leben. Aber es geht ja auch um die Seelen anderer, die durch eine unklare Verkündigung, Haltung und Lehre in der Gemeinde verwirrt werden und auf den falschen Weg geführt werden. Bei der Seelenseligkeit nötig. Und das gilt nicht nur, wie wir sowohl bei Luther wie auch in Ephesus sehen, wenn die Leitung der Kirche oder Gemeinde falsche Lehre fördert. Das gilt auch, wenn die Leitung der Kirche oder Gemeinde insgesamt auf einem guten Weg ist, aber die falsche Lehre duldet. Es reicht schon. Wir sehen das bestätigt eindeutig in mindestens zwei Sendschreiben der Offenbarung. Die hatten wir ja in den Bibelgesprächskreisen schon mal durchgenommen. So sagt der Herr etwa der Gemeinde in Pergamon: Ich habe wider dich, dass du die Lehre Bileams und der Nikolaiten duldest. Er sagt nicht, dass die Verantwortlichen diese Lehre weitertragen, aber sie geben ihr Raum. Das akzeptiert der Herr nicht. An Thyatira lässt der Herr schreiben: Ich habe wider dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt. Nicht die ganze Gemeinde ist Weib Isebel, aber dass für sie Platz ist in der Gemeinde mit ihrer falschen, abweichenden Lehre. Darf nicht sein. Die falsche Lehre darf in der Gemeinde Jesu keinen Raum haben. Die Lüge darf nicht gleichberechtigt neben die Wahrheit treten. Wo das geschieht, ist Trennung geboten. Es ist jetzt noch sehr wichtig zu differenzieren. Falsche Lehre bedeutet nicht verschiedene Erkenntnisse. Ich verweise dazu nur kurz auf Römer 14. Da ging es durchaus um ernste Fragen, etwa die Frage nach dem Sabbat, ob die Gemeinde Jesu ihren Feiertag am ersten Tag der Woche oder am siebten feiert, ist durchaus nicht beliebig. Auch hier haben alle mit Ernst um das rechte Verständnis der Schrift zu ringen. Aber es ist interessant, an dieser Stelle sagt der Paulus: Jeder sei seiner Meinung gewiss. Alle in Rom, auch diejenigen, die der Meinung waren, es wäre noch der siebte Tag der Woche zu halten, haben mit Ernst um die Schrift gerungen. Der Paulus bezieht zwar Position, ebenso bei dem Essen und so weiter. Der Paulus sagt nicht, die haben alle gleich recht. Er sagt, die einen haben recht, die anderen nicht. Aber er sagt, denn jeder sei seiner Meinung gewiss und an jeder steht vor seinem Herrn. Da geht es um Erkenntnisfragen. Und ihr wisst, dass ich mit ganzer Kraft auch dafür eintrete, dass wir nicht gleich wegen jeder verschiedenen Auffassung das Tischtuch zwischen uns zerschneiden. Niemand von uns hat eine vollkommene Erkenntnis, ich auch nicht. In jeder Gemeinde gibt es zu dieser oder jener Frage verschiedene Überzeugungen und das wird so sein, bis der Herr wiederkommt. Aber wo gilt es, einen Schnitt zu machen und wo gilt es, weitherzig zu sein? Ich denke, es sind mindestens drei Kategorien von Fragen. Die harmloseste ist wirklich die Frömmigkeitstradition, was ich gesagt habe. Ob tut hier oder da oder überhaupt kein tut, das sind Frömmigkeitstraditionen, gar keine Frage. Da steht auch in der Bibel in der Regel wenig oder gar nichts dazu. Dann haben wir andere Fragen, die durchaus gewichtig sein können, wie etwa die Sabbatfrage. Aber wir können diese Fragen daran erkennen, dass sie in diesen Grenzbereich gehören, hat auch Luther drum gerungen, das sind die Zweitrangigen. Und es sind die Fragen, wo wir auch die Geschichte der Christenheit anschauen und feststellen, es gab durch die Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder bibeltreue Geschwister, die sowohl die eine Position in dieser Frage vertreten haben, wie die andere. Diese Fragen haben wir. Da gilt es weitherzig zu sein. Da ist Römer 14 das Paradeabschnitt der Heiligen Schrift. Da sehen wir diese Weitherzigkeit durchaus auch in wichtigen Fragen. Der Schnitt ist glasklar dort zu machen, wo man sieht, dass eine andere Erkenntnis gegen das klare Zeugnis der Schrift aufrechterhalten wird. Und dass auch diese klare Erkenntnis in 2000 Jahren der Gemeinde Jesu im Wesentlichen von den bibeltreuen Geschwistern und Vätern der Gemeinde immer auch in diese Richtung beantwortet worden ist, wo wir ein klares, einstimmiges Zeugnis der Schrift und in der Bestätigung auch der Gemeinde haben. Und die Fragen, die ich gerade vorhin angesprochen habe, Sühnetod Jesu, da gab es niemals irgendwo, außer von erklärten Ketzern und Irrlehrern, irgendeinen Zweifel. Frage Homosexualität ist in der Schrift so eindeutig beantwortet. Frage Frau in der Gemeinde, brauche ich nichts zu sagen, ist in den vergangenen Monaten viel gesagt worden, eindeutig. Und das merkt man auch im Gespräch. Das merkt man im Gespräch, ringt der andere Bruder. Es kann ja auch Geschwister geben, die in solchen Fragen, das geht auch nicht darum, am anderen den Glauben abzusprechen. Es kann jemand durch die Tradition, in der er groß geworden ist, durch seine einseitige Beeinflussung, auch in einem Punkt falsch liegen, wo wir mit den Ohrenschlagern sagen, wie kann der überhaupt nur? Aber wenn wir am anderen abmerken, das ist eine falsche Prägung, aber es ist ein Bruder, es ist eine Schwester, die wirklich mit Ernst Jesus nachfolgen will und mit Ernst um die Schrift ringt und sich auch den Aussagen der Schrift beugt, da gilt es weitherzig und barmherzig und geduldig zu sein. Aber da, wo wir merken, der andere weicht dem Wort Gottes aus, er erklärt es für zeitbedingt, was offenkundig nicht zeitbedingt ist und so weiter, er stellt sich übers Wort. Und es macht ihm nichts aus, am Wort nach eigenem Belieben Abstriche zu machen. Finito. Geht nicht. Können wir nicht zulassen. Ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen, die notwendige Differenzierung deutlich zu machen. Es geht also um das. Da waren wir am letzten Mittwoch im Bibelgesprächskreis, hatten wir im Zusammenhang mit Jakobus 4, wo Menschen sich zu Richtern über die Schrift machen. Letztlich geht es nicht so sehr um die Frage der einzelnen Erkenntnis, es geht darum, ob sich der andere unter die Schrift beugt oder ob er sich mit seiner Vernunft, mit seiner Prägung durch den Zeitgeist zum Richter über die Schrift macht und sich dann im Geist der Bibelkritik sich selber anmaßt zu entscheiden, was vom Wort Gottes für uns heute noch gültig ist oder nicht. Da geht es dann nämlich nicht mehr um Erkenntnis und nicht um Frömmigkeitstradition, es geht um Vertrauen und um Gehorsam. Wir können eigentlich vielleicht nochmal sagen, diese drei Kategorien, die schwächste, harmloseste ist die Frömmigkeitstradition, die zweite ist die Frage der Erkenntnis und die dritte ist aber schlicht die Frage des Gehorsams. Und jetzt versucht man uns heute Fragen als Erkenntnisfragen und als Frömmigkeitstraditionen zu verkaufen, die ganz eindeutig schlichte Fragen des Gehorsams sind und nichts anderes. Da müssen wir aufpassen. Apollos hatte den Juden in Ephesus aus den Schriften bewiesen, dass Jesus der Christus der Messias ist. Paulus hatte sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugt. Das ist deshalb wichtig, die geistlichen Fakten sind klar. Es geht also nicht um mangelnde Erkenntnisse, es geht darum, ob man die klaren Fakten anerkennt und diejenigen, die Gottes Wort nicht glauben wollen, die verhärten sich. Was Gott in seiner Liebe zu uns Menschen getan hat, war so gewaltig, was so großartig ist, dass kein Mensch es sich auch nur hätte ausdenken können. Darüber machen sie sich jetzt öffentlich lustig und ziehen es in den Schmutz. Wo solcher Ungehorsam, Unglaube, Lästerung wohnt, kann Gemeinde Jesu nicht wohnen. Nochmal, wo sie wohnt, nicht herrscht, das Wohnen genügt. Wir sehen also, dass Paulus vor Ort in dieser Frage ganz kompromisslos ist. Anders sieht Paulus das offensichtlich im Blick auf die übergemeindliche Situation. Der Hohe Rat in Jerusalem hat Jesus abgelehnt und den Römern überliefert. Das weiß Paulus. Er selbst hat im Auftrag des Hohen Rats die Gemeinde Jesu verfolgt. Trotzdem ist interessant, obwohl Paulus das weiß, geht er überall zuerst in die Synagoge. Trotzdem versucht er überall zuerst in der Synagoge das Volk Gottes auf den Weg des Heils zu führen. Paulus sagt also nicht, weil die Obrigkeit in Jerusalem Jesus abgelehnt hat, deshalb will ich nirgends mehr etwas mit jüdischen Gemeinden zu tun haben. Sagt er nicht, auch das ist interessant und wichtig für uns. Innerhalb der Frage des Bundes, können wir da zum Beispiel bleiben, sehe ich für mich im Moment kein so drängendes Thema, obwohl es da vieles gibt, wessen ich mich nicht mit schuldig machen möchte, ganz gewiss nicht. Aber Paulus hat hier offensichtlich zwischen dem großen Haufen und der konkreten Ortsversammlung sehr genau unterschieden. Es zeigt uns, wenn wir es auf den landes- wie freikirchlichen Bereich übertragen, entscheidend ist nicht in erster Linie, wie die Bundesleitung oder der Oberkirchenrat denkt und handelt. Allerdings, und ich sage es hier mal ruhig, auch frei und offen, bin ich deshalb auch sehr dafür, wie wir es im Moment handhaben, dass wir diese Machenschaften auf Bundesebene nicht mit unseren Geldern unterstützen. Wir sind dabei, weil wir sagen, es sind in diesem Bund Geschwister und Gemeinden, mit denen wir uns im Herrn verbunden wissen. Aber das, was die alles auf Bundesebene mit den Geldern treiben und welche falschen Lehren damit gefördert und unterstützt werden, da wollen wir von unserer Seite nicht mitmachen. Das sind im Einzelnen natürlich dann auch wieder schwierige Ermessensfragen. Aber entscheidend ist nicht in erster Linie, wie die Bundesleitung oder der Oberkirchenrat denkt und handelt. Entscheidend ist, wie es in meiner Gemeinde vor Ort aussieht. Und nun sehen wir, auch wenn die Zeit schon voranschreitet, aber ich will den Gedanken zum Punkt bringen. Thema Predigt heißt nicht nur der geradlinige Weg, sondern der geradlinige Weg zum Segen. Ich möchte nicht nur das Kritische sagen, sondern auch, wie die Befolgung dessen, was hier gesagt ist, eben dann auch unter die Vollmacht Gottes und unter den Segen Gottes führt. Dieser geradlinige Weg, der nicht nach menschlicher Klugheit handelt, sondern schlicht vertrauensvoll gehorcht, das ist der Weg des Segens. Wir sehen es an zwei Punkten. Paulus kann erstens 2 Jahre lang das Evangelium verkündigen. Wir lesen Vers 10, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Der Herr tut seinem Wort eine weite Tür auf in Ephesus. Mit Asien dürfte wahrscheinlich die römische Provinz gemeint sein. Das ist dieser Bereich da. Ephesus sehen wir hier. Und das alles war die Provinz Asien. Ein Gebiet, je nachdem, von rund 200 bis 400 Kilometer um Ephesus. Also östlich, westlich war mehr, da weniger. Aber in diesem weiten Bereich, sagt doch Lukas, haben alle das Evangelium gehört. Das alle ist in einem pauschalen, verallgemeinernden Sinn gemeint. Das meint nicht, dass nun absolut jeder in dieser großen Provinz das Evangelium gehört hat. Auch nicht unbedingt jeder in Ephesus. Ich komme nächsten Sonntag noch drauf. Ephesus hatte wahrscheinlich um die 200.000 Einwohner damals schon. Also man darf nicht annehmen, dass die alle 200.000 nun wirklich das Evangelium gehört haben. Aber das sagt, das Wort Gottes ist weit über Ephesus hinaus in diesen 2 Jahren ergangen. Es hat sich in der ganzen Gegend ausgebreitet und jeder hat im Prinzip die Gelegenheit und die Möglichkeit gehabt, es zu hören. Also diese weit offene Tür, weit um Ephesus herum. Und noch eine zweite ganz außergewöhnliche Sache ist festgehalten. Deshalb habe ich den Abschnitt bis Vers 12 gewählt. Wir lesen Verse 11 und 12. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Ein Ausleger meint, dass Lukas hier eine Form von Aberglauben beschreibt, dass man die Schweißtücher und Schürzen des Paulus genommen habe in der trügerischen Hoffnung, dass auch durch diese Gegenstände Wunder gewirkt würden. In der Tat, wenn wir es lesen, wir denken schon ein bisschen komisch, gell? So ganz unüblich. Aber Menge, der als hervorragender Altsprachler gilt, übersetzt so, dass diese Wunder tatsächlich geschehen sind. Also vom griechischen Urtext ist davon auszugehen, dass es wirklich real gemeint ist. Das scheint mir auch von der Betonung des Geschehens her das Nächstliegende zu sein. Lukas betont und unterstreicht, dass ungewöhnliche Wunderwerke geschehen sind. Dass Aposteln Kranken die Hände auflegen und diese gesund werden, war nichts Ungewöhnliches. Das waren die Machttaten, mit denen der Herr von Anfang an den Dienst seiner Apostel bestätigt hat. Dass sie Besessenen im Namen Jesu geboten und die bösen Geister weichen mussten, war nichts Ungewöhnliches. Das ist das, was der Herr verheißen hat. Aber dass solche Wunder allein schon durch Auflegen von Tüchern und Schürzen eines Apostels verursacht werden, das war schon was Besonderes. Wir haben da eine direkte Anknüpfung auch an die Predigt vom letzten Sonntag. Gott handelt nicht nach Schema F. Wir können daraus nicht ableiten, so müssen wir es jetzt machen. Also wenn ich anfangen würde, meine getragenen Unterhemden durch die Gemeinde zu reichen, ich vermute jetzt nicht, dass da der große Heilungserfolg einsetzen würde. Es war, wenn ich es recht weiß, auch die einzige Stelle in der Bibel, wo so etwas direkt berichtet wird, genau in der Form. Wenn Gott will, dann lässt er sich aber auch nicht nehmen, auf äußerst abenteuerliche und seltsame Weise zu handeln und zu heilen. Wir haben noch einen so ganz außergewöhnlichen Fall im Alten Testament. Kommt jemand drauf? Ich sehe irgendwo ein Nicken schon. Ich gebe euch mal noch einen Tipp. Es handelt sich um eine außergewöhnliche Totenerweckung. Ganz eigenartige Geschichte. Steht 2. Könige 13, 21, hat was mit dem Propheten Elisa zu tun. Der Elisa war gestorben und begraben worden. Es waren kriegerische Zeiten. Moabitische Räuberscharen fielen ein. Wie man sich genau vorstellen muss, weiß ich nicht. Das Grab des Elisa war auf jeden Fall irgendwie offen und zugänglich. Und da war eine Begräbnisgruppe mit ihrem Toten unterwegs, als sie die räuberischen Horden kommen sah. Und da haben sie in der Eile den Toten einfach ins Grab des Elisa geworfen. Und dann lesen wir, als sein Leichnam die Knochen des Elisa berührte, wurde er lebendig und stand auf. Also wir wollen jetzt auch nicht irgendwelche Knochen vergangener Heiliger unserer Gemeinde oder so ausgraben. Ich glaube, auch da wäre der Erfolg begrenzt. Wir sehen, es sind einmalige Geschehnisse, aber Gott ist souverän. Wenn es ihm gefällt, dann handelt er auch mal so. Gott hat den Dienst des Elisa, dieses großen Propheten und Zeugen des alten Bundes, auf diese Weise außergewöhnlich bestätigt und nochmal auch dem Volk Israel damit gesagt, Leute, das ist ein Mann, der kam von mir. Und das Wort hat auch nach seinem Tod noch Macht. Und das seht ihr darin, dass auch dieser Tote wieder auferweckt wird. Und Gott hat den Dienst des Apostels Paulus in Ephesus auf diese Weise ganz außergewöhnlich unterstrichen und damit deutlich gemacht, dieser Mann handelt in meiner Vollmacht. Und so bestätigt der Herr den geradlinigen Weg seines Apostels. Damit bin ich beim Schlusspunkt. Darum geht's. Der geradlinige Weg führt zum Segen. Das ist bis heute nicht anders. Der geradlinige Weg ist gewiss nicht immer der einfachste. Er ist gewiss nicht der, mit dem man sich die unbegrenzte Zustimmung seiner Mitmenschen, häufig auch nicht seiner Gemeinde, einhandelt. Er mag in mancherlei Widerstände und Anfechtungen führen, aber es ist der Weg des Segens. Möge auch uns der Herr allezeit auf diesem geradlinigen Weg des Segens führen und bewahren. Amen.